Sie hören EMH-Podcast, EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Anti-HER2-Antikörper wirksam trotz tiefer HER2-Expression beim Mammakarzinom. Wann operieren beim akuten Subduralhämatom? Intraartikuläres Botulinustoxin gegen Arthrose-Schmerzen?
Einmal mehr sage ich herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska. Geschrieben hat die Studienzusammenfassungen Professor Dr. Reto Krapf. Er kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Und unser Sprecher ist Christian Heller. Er spricht die Studienfacts.
Praxisrelevant. Anti-HER2-Antikörper wirksam trotz tiefer HER2-Expression beim Mammakarzinom.
Bei etwa 60% der bislang als HER2-negativ klassifizierten Mammakarzinome, HER2 steht für Human Epidermal Growth Factor 2, findet man immunhistochemisch gleichwohl Expressionen von HER2, auch wenn sie relativ tief sind. Diese Konstellation kann bei allen Frauen vorkommen, egal ob der Tumor auf Östrogen- und Progesteronhormonrezeptor positiv, etwa in 85%, oder negativ, etwa 15% ist.
Der monoklonale Anti-HER2-Antikörper Trastuzumab erwies sich nun selbst bei diesem tiefen Expressionsmuster als überlegen im Vergleich zur Chemotherapie, deren genaue Zusammensetzung den behandelten Onkologen überlassen wurde. Bei hormonrezeptorpositiven Tumoren verdoppelte sich das progressionsfreie Überleben unter Trastuzumab im Vergleich zur anderen Therapie, gut 10 Monate versus gut 5 Monate. Das Gesamtüberleben verlängerte sich um gut 6 Monate, 23,9 versus 17,5 Monate. Die wichtigsten Nebenwirkungen von Trastuzumab sind Neutropenie und interstitielle Pneumonitiden.
Ein großer Fortschritt in der Therapie des Mammakarzinoms, zumal die Hälfte aller Tumoren, die bis dato als HER2-negativ klassifiziert wurden, in diese Gruppe fallen. Ein Editorialist, der einer unverzüglichen Aufnahme in die Praxisrichtlinien das Wort redet, weist aber auch darauf hin, dass die Qualität des immunhistochemischen Nachweises von HER2 in tiefer Konzentration verbessert werden muss.
Meningokokkenvakzine mit Kreuzproduktion vor Gonorrhoe.
Die Gonorrhoe ist ein großes Problem geworden, wegen zunehmender Antibiotikaresistenzen und grassierender Prävalenz in Afrika, Südostasien sowie in definierten Subpopulationen. Sechs arbeitende, homosexuelle Männer, HIV-positive Individuen.
Zwei Arbeiten bestätigen nun die frühere Beobachtung, dass eine Impfung gegen Neisseria meningitidis serotyp B auch einen Schutz vor Neisseria gonorrhoeae Infekten erbringt. Die Schutzwirkung betrug maximal nur 40%.
Die Effektgröße war also bescheiden. Es gibt dennoch Hoffnung darauf, dass man mit einer spezifisch gegen Neisseria gonorrhoeae gerichteten Impfung einen großen Fortschritt erreichen könnte. Dies ist umso wichtiger, als es Szenarien gibt, die voraussagen, dass angesichts der zunehmenden Resistenzen diese Krankheit absehbar unbehandelbar werden könnte.
Musik. zirkadianer Rhythmus der Analgetika-Verschreibung.
Medikamentöse Schmerzlinderung ist ein großes Thema. Mit einhergehen Probleme, die von der Unterversorgung schmerzgeplagter Individuen bis zur Fehlversorgung mit folgender Opioidkrise reichen.
In einer israelisch-amerikanischen Studie verordnete das ärztliche Personal nachts signifikant weniger Schmerzmittel als am Tag. Die Zahl der untersuchten Personen mit Schmerzen betrug knapp 13.500. Die Empathie für die über Schmerzen klagenden Individuen schien in der Nacht signifikant vermindert, was die restriktivere Verordnungspraxis mit erklären könnte.
Die Autorinnen und Autoren vermuten, dass dieser Mangel an Empathie auf Seiten der Ärztinnen und Ärzte durch Schlafentzug, Übermüdung und Stress allgemein bedingt sein könnte.
Genetische Abklärung bei peripartaler Kardiomyopathie.
Die peripartale Kardiomyopathie könnte eine der Manifestationen im Spektrum der idiopathischen dilatativen Kardiomyopathie sein. Angeblich kommt die Erkrankung bei einer von 1000 Gebärenden vor. In der Hälfte der Fälle ist eine weitgehende Erholung möglich, bei der anderen Hälfte ist die Prognose ziemlich schlecht. Diverse Genmutationen können zu einer peripartalen Kardiomyopathie prädisponieren. Die wichtigste ist eine Mutation mit Funktionsverlust eines großen Sarkomerproteins, Titin. Liegt eine solche Mutation vor, sollte eine Familientestung, sogenanntes Kaskadenscreening, erwogen werden.
In Analogie zur idiopathischen Kardiomyopathie würde sich auch die Analyse von Genmutationen lohnen, die zu malignen ventrikulären Arrhythmien prädisponieren. Bei positivem Nachweis könnte man dann die vorsorgliche Implantation eines Kardioverter-Defibrillators, eines ICD, also erwägen.
Aktinische Keratosen- und Plattenepithelkarzinomrisiko.
Aktinische Keratosen werden behandelt, um die Entwicklung eines Plattenepithelkarzinoms zu verhindern oder hinauszuzögern. Allerdings ist die Evidenz, dass aktinische Keratosen effektiv in Plattenepithelkarzinome übergehen, eher limitiert.
In einer sekundären Analyse einer holländischen Studie mit 624 Studienteilnehmenden, im Mittel 73 Jahre alt, ging man dieser Frage nach. Die Untersuchten wiesen mindestens 5 aktinische Keratosen auf einer Fläche von 25 bis 100 Quadratzentimeter am Kopf auf. Die 4-Jahres-Inzidenz des Auftretens eines Plattenepithelkarzinoms betrug 3,7%. Die fluorouracil-basierte Einzeltherapie wies die tiefste Krebsinzidenz der verschiedenen verwendeten topischen Substanzen auf, 2,2%. Bei schwereren Krankheitsstadien, definiert anhand der Olsengrade, stieg das Krebsrisiko auf bis zu 50% an. Auch der Bedarf nach zusätzlicher Therapie, zum Beispiel Imiquimod und Fluorouracil, erhöhte das Risiko weiter.
Dies dürfte wohl eher Ausdruck einer größeren biologischen Dynamik als einer Onkogenizität der Therapien sein. Personen mit schwereren Graden der aktinischen Keratosen und Bedarf für Kombinationstherapien müssten also speziell gut überwacht werden.
Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Wann operieren beim akuten Subduralhämatom?
Entsprechend den Richtlinien sollen traumatisch erworbene akute Subduralhämatome von mehr als 10 mm Dicke und oder mit einer Mittellinienverlagerung von mindestens 5 mm mit einer dekompressiven Kraniotomie operiert werden. Fraglos effektiv ist die Chirurgie bei komatösen Patientinnen und Patienten mit Subduralhämatom.
In dieser großen holländischen Beobachtungsstudie fand man bei fast 4600 Personen mit traumatischer Hirnschädigung in einem Drittel, N gleich 1407, ein Subduralhämatom. Die Wahrscheinlichkeit einer chirurgischen Intervention in den verschiedenen Zentren war enorm unterschiedlich, zwischen knapp 6 und gut 51%. Das aggressivere Vorgehen führte im Vergleich zum konservativen, allenfalls mit sekundärer Operation bei sich verschlechternder Neurologie, aber nicht zu einem besseren Resultat.
Wichtig ist nun, dass in prospektiv kontrollierten Studien in relevanten Subgruppen der Nutzen und die Indikation für ein operatives Vorgehen evaluiert werden.
Neues aus der Biologie. Immunevasion der neuen Omikron-Varianten.
Die neuesten Omikron-Varianten BA2.12.1, BA4 und BA5 sind in Südafrika erstmals entdeckt worden und haben sowohl dort als auch in den USA, Südafrika, Portugal und jetzt auch in der Schweiz die Oberhand gewonnen. Da diese Varianten mehrere neue Mutationen in der sogenannten Rezeptorbindungsdomäne des Spike-Proteins aufweisen, ist eine klinisch bereits vermutete Immunevasion bei Geimpften und/oder vorherig mit anderen Stämmen infizierten Individuen möglich. Im Gegensatz zur Variante BA2.12.1, die eine nur leicht erhöhte Antikörperresistenz aufweist, ist diese beispielsweise bei Omikron BA5 mehr als 4-mal höher. Das heißt, diese Variante ist 4-mal resistenter gegen Anti-S-Antikörper. Die meisten der verschiedenen Mutationen schützen das Virus vor Antikörperbindung, aber verschlechtern auch die Affinität des Virus zum Zellrezeptor ACE2.
Also Glück gehabt. Aber eine ungemütliche Mutation darunter führt zu Antikörperresistenz und erhaltener Rezeptorbindungsaffinität, die Mutation R493Q nämlich. Von den therapeutisch verwendeten monoklonalen Antikörpern behielt laut der referenzierten Studie nur das Bepdelovimab die volle Neutralisierungspotenz. Die Omikron-Varianten sind weiterhin in Evolution, sodass wir uns vermehrt auf Varianten vorbereiten sollten, die nicht nur eine Immunevasion aufweisen, sondern auch aggressiver sein, das heißt eine erhaltene oder gar erhöhte Rezeptoraffinität aufweisen könnten.
Fokus auf.
Heute wollen wir den Fokus auf genmanipulierte Hausschweine als Organlieferanten richten.
7 Wochen nach Transplantation des Herzens eines genmanipulierten Schweines verstarb ein knapp 60-jähriger Patient trotz intensiver Immunsuppression, Depletion der B- und T-Zellen. Autoptisch war das Herz massiv ödematös angeschwollen, ohne klassische Zeichen einer Abstoßung. Das Spenderschwein war aus genetisch modifizierten Fibroblasten, 10 mutierte Gene, kloniert worden. Die Fibroblasten wurden in somatische Zellen transferiert, wodurch entsprechend genetisch alterierte Embryonen entstanden. Im Rahmen eines Embryotransfers wurden sie in ein Mutterschwein implantiert. Die wichtigsten genetischen Manipulationen, Elimination von Genen respektive Enzymen, die Oberflächenkohlenhydrate hinzufügen, sogenannte Xenoantigene, Komplementfaktoren, Thrombomodulin, Protein-C-Rezeptor und Wachstumshormonrezeptor. Das klonierte Schwein dürfte ein schwieriges Leben gehabt haben. Kein Kolostrum, vorzeitige Entwöhnung sowie wahrscheinlich isolierte Unterkunft in Hochsicherheitslabors mit regelmäßigem Monitoring auf Erreger. Auch noch aufgefallen: intraartikuläres Botulinustoxin gegen Arthrose-Schmerzen?
Die Wirkmechanismen von intraartikulärem Botulinustoxin bei Arthrose sind unbekannt, könnten aber sekundäre Effekte auf die Verhärtung der periartikulären Muskulatur umfassen.
In einer prospektiv randomisierenden, placebo-kontrollierten Studie mit 60 von 370 evaluierten Individuen mit Arthrose-Schmerzen im Daumengrundgelenk, das heißt einem akuten Schub, einer Ritzarthrose, führte die intraartikuläre Injektion von Botulinustoxin A, 50 Allergan-Einheiten, im Vergleich zu Placebo, zu einer recht eindrücklichen Reduktion der Schmerzintensität nach 3 Monaten. Die Schmerzintensität war mit einem Scoring-System erfasst worden.
Da sowohl intraartikuläre Glukokortikoide oder ebenso verabreichte Hyaluronsäure keinen etablierten Platz bei dieser Arthrose-Lokalisation haben, könnte sich Botulinustoxin als hilfreich erweisen. Davor ist wünschenswert, die Resultate in einer größeren Population zu replizieren, vor allem auch, weil nur ein Sechstel der evaluierten Individuen auch eingeschlossen werden konnte.
Künstliche Intelligenz will seelische Krisen voraussagen können. In dieser Studie konnten anhand computergestützter Analysen elektronischer Patientendossiers seelische Krisen in den nächsten 28 Tagen mit einer Sensitivität von knapp 60% erfasst werden. Eine prospektive Evaluation mit entsprechender klinischer Intervention, wenn das Programm eine hohe Wahrscheinlichkeit einer kommenden Krise identifiziert hatte, erreichte eine eindrückliche Reduktion der Krisenepisoden um 2/3. Die wichtigsten klinischen Risikofaktoren für eine akute Krise gemäß diesem Modell waren: Zahl früherer Krisen und deren Dauer, ungeplante Spitalkonsultationen, ausgelassene Termine, das Alter und Zeit seit der letzten Hospitalisation.
Diese Faktoren dürften nicht unbedingt einer artifiziellen, sondern schlicht und einfach sogar einer natürlichen Intelligenz schnell auffallen und sollten zu Vorsichtsmaßnahmen führen. Es persistiert der Eindruck, dass alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, publizistisch besser verkauft und in angeseheneren Zeitschriften untergebracht werden kann.
Long-Distance-Übertragung von SARS-CoV-2.
Long-Distance ist zwar im Titel dieser Arbeit enthalten, aber etwas übertrieben, denn es geht um eine Literaturanalyse, ob und wie häufig Covid-19-Erkrankungen trotz Distanzierung von über 2 Metern erfolgen.
Die Arbeit kommt zum Schluss, dass schlechte Ventilation in geschlossenen Räumen wie Restaurants, öffentlichem Verkehr oder Meetingräumen für eine relevante Infektionshäufigkeit verantwortlich war und wahrscheinlich weiterhin ist, selbst wenn die Distanzierungsregeln eingehalten worden waren. Singen, Also zum Beispiel bei Choranlässen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zusätzlich. Gibt es noch einen anderen vernünftigen Kommentar als Masken, Masken, Masken?
Schon sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 17. August. Bis dahin, machen Sie es gut.
Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.